Ja, Amen. Gott ist größer. Glauben wir das? Er ist größer als unsere Angst, größer als unsere Befürchtungen, größer als alles. Er hält alles in der Hand, weil er alles geschaffen hat. Ja, nochmal herzlich willkommen. Es ist schön, euch zu sehen. Und heute starten wir in eine neue Predigtserie. Es ist Februar, ein neuer Monat. Wir möchten über ein neues Thema sprechen in der Ekklesiagemeinde Göttingen. Und diese Predigtserie, vielleicht können wir die erste Folie haben, sie heißt Beziehungskiste. Beziehungskiste. Wir wollen heute und an den kommenden drei Sonntagen über das große Thema Beziehungen sprechen. Und diese Auswahl oder die Auswahl dieses Themas ist kein Zufall, sondern wir haben uns gut überlegt, wann und worüber wir sprechen möchten. Wisst ihr, genau in der Mitte dieses Monats, wenn ich meinen Kalender auf meinem Handy aufmache, befindet sich ein Ereignis, ein Termin, den ich da nicht eingetragen habe, sondern es steht da drinnen als Feiertag, nämlich der Valentinstag. Hast du dich mal gefragt, was hat das mit diesem Valentin auf sich? Ja, was ist das denn für ein Valentinstag? Ich habe bei Wikipedia geguckt, wie man das halt macht, und Wikipedia sagt, in Westdeutschland wurde der Valentinstag nach dem Zweiten Weltkrieg durch im Land stationierte US-Soldaten bekannt. 1950, vor über 70 Jahren also, wurde in Nürnberg der erste Valentinsball veranstaltet. Den Valentinstag gibt es deutlich länger, als es mich gibt. Ja? Allgemein bekannt wurde der Valentinstag durch die vor dem 14. Februar, der ist ja bald, verstärkt einsetzende Werbung von Floristik- und Süßwarenindustrie. Ist dir das schon mal aufgefallen? In der Zeit vor dem Valentinstag ist die Werbung voll mit Angeboten dafür. Es werden Blumen angeboten und Pralinen und all diese Dinge. Dadurch wurde das so doll bekannt. Auch in Deutschland gehören Blumen nach wie vor zu den häufigsten Geschenken am Valentinstag. Allein zum Valentinstag 2018 transportierte die Lufthansa Cargo brutto 800 Tonnen Schnittblumen nach Deutschland. In Wasser gestellt, temperiert, interkontinental hergeflogen, damit wir deutschen Männer unsere Damen beschenken können. Warum sage ich das so in aller Ausführlichkeit? Liebe Männer, ihr wisst, was zu tun ist bis nächste Woche Sonntag. Ja? Selbe Uhrzeit, selber Tag, nächste Woche wird es zu spät sein, weil dann ist Sonntag. Überlegt doch mal, ob ihr eurer Lieben nicht eine Freude machen wollt am Valentinstag. Beziehungskiste. Warum eigentlich? Weil Beziehungen wichtig sind, oder? Wer von euch hat Beziehungen? Ich glaube, wir alle. Wir alle haben Beziehungen. Ja? Wir Menschen sind auf Beziehungen hin angelegt. Wir wollen Beziehungen und wir brauchen sie auch. Besonders jetzt, wenn Distanz gefordert ist, wird uns das doch deutlich. Und wir haben eine Sehnsucht danach, Beziehungen wieder so leben zu können, wie wir es gewohnt waren. Dass man nicht darüber nachdenken muss, mit wie vielen Leuten darf ich mich denn treffen. Dass man nicht nachdenken muss, oh, gehört die Person zur Risikogruppe oder nicht, darf ich hinfahren oder nicht. Ich wünsche mir das so sehr, dass Beziehungen wieder möglich sind, dass Kontakte wieder möglich sind, wie wir es kennen und wie wir es lieben. Ich wünsche mir so sehr, dass der Gottesdienstsaal wieder richtig voll ist und wir nur einen Gottesdienst feiern brauchen. Dann hoffentlich zwei, die voll werden eines Tages, ja. Aber dass wir nah aneinander sein können, gemeinsam hier stehen und Gott anbeten. Beziehungen sind wichtig und das alles wird wieder kommen. Es wird wieder kommen. Ich möchte unsere Beziehungen mal vergleichen mit einer Pflanze. Hier seht ihr das Bild schon. Unsere Beziehungen, das ist so ein Blumentopf an Pflanzen. Seien sie familiär, seien sie partnerschaftlich, beruflich oder auch freundschaftlich, egal auf welcher Ebene auch immer, grundsätzlich verdienen unsere Beziehungen es, dass wir sie pflegen. Dass wir sie pflegen. Beziehungen sind kein Automatismus, oder? Die kannst du dir nicht kaufen, die sind nicht irgendwo, bisschen beiseite? Okay, Verzeihung. Ich weiß nicht, ob das was hilft, sorry. Beziehungen sind wie so ein Blumentopf. Und weißt du, es gilt Folgendes, das, was wir gießen, das wird wachsen. Wenn du so einen grünen Daumen hast und viele Pflanzen zu Hause. Wir haben einige Pflanzen zu Hause, aber es liegt nicht an mir, sondern an meiner Frau. Bei mir wachsen die Pflanzen immer sehr, sehr knusprig, also die vertrocknen. Aber weißt du, wenn du zwei Pflanzen hast und du gießt die eine und vernachlässigst die andere, dann wird die eine eingehen und die andere wird aufblühen. Sie wird wachsen, sie wird schön werden, die Blüten werden sprießen und so weiter. Das, was wir wertschätzen, das, worum wir uns kümmern, das, was wir gießen, das wächst. Dasselbe gilt für Beziehungen. Und die Beziehungen, die wir vernachlässigen, die gehen ein, die vertrocknen.
Die nehmen ab. Da hat man keine Kontakte mehr. Und weil das so ist, haben wir diese Predigtserie. Weil das so ist, wollen wir uns jeden Sonntag gemeinsam Gedanken machen, jeweils über ein Paar aus der Bibel. Es gibt viele Paare in der Bibel. Und diese Paare wollen wir uns anschauen und wir wollen die Frage stellen, was können wir aus ihrer Beziehung lernen? Was hat Gott da hineingepackt? Was gibt es da für uns zu entdecken? Und weißt du, wir schauen uns diese Paare nicht an, weil sie so außergewöhnliche Persönlichkeiten waren und weil die Ehen einfach wunderbar waren und die Kinder so wohl erzogen und weil das alles nur super war, das perfekte Beispiel. Nein, das waren die meisten nicht. Die Paare hatten keine perfekten Ehen, sie hatten keine perfekten Kinder, sie hatten keine perfekte Kommunikations- und Konfliktlösungsstrategien. Sie hatten Probleme, sie hatten Kämpfe, sie hatten Herausforderungen wie jeder andere auch. Warum aber wollen wir uns dennoch diese Paare anschauen und von ihnen lernen? Weil ich glaube, Gott mit und auch trotz ihnen seine Geschichte geschrieben hat und in ihre Beziehungen, in ihre Leben hineingewirkt hat. Und ich glaube, wir dürfen uns die ansehen und wir dürfen für uns einfach extrahieren, so ein bisschen rausfiltern und rausfinden, was wir daraus lernen können. Und so glaube ich, dass diese Beziehung dir helfen kann, stabile, gesunde, feste Beziehungen zu bauen. Heute im ersten Teil werde ich über die Beziehung von Jakob und Rahel, Klammer auf, und Lea, Klammer zu, sprechen. Über diese Beziehung. Bevor wir uns diesem Beziehungsgeflecht zuwenden, möchte ich kurz mit meinen Worten von einem Ereignis im Leben Jakobs erzählen, welches Einfluss nimmt auf seine Zukunft. Diese kurze Geschichte trägt den Titel Jakob stiehlt den Segen. Jakob stiehlt den Segen. Isaak, ihr kennt vielleicht so die Patriarchen, die Erzväter Abraham, Isaak und Jakob. Um diesen Jakob geht es hier. Aber sein Vater Isaak, der Sohn von Abraham, hatte mit seiner Frau Rebekka zwei Söhne. Der ältere hieß Esau und der jüngere hieß Isaak. Isaak und Rebekka favorisierten jeweils einen der Söhne. Isaak, der favorisierte Esau, das war so sein Lieblingssohn, könnte man sagen, weil er so ein richtiger Kerl war, der Esau, ja. Der war behaart, ja, der war haarig, der ging jagen, er hatte einen rauen Charakter, seine Kleidung roch nach Feld und Wiesen, weil er viel draußen war. Er fuhr wahrscheinlich eine Harley und hatte so eine Lederweste an. So ein Typ war das, ja. So ein richtiger Kerl. Und Isaak sagt, oh, das ist so mein Junge, der Esau, der Erstgeborene. So ein richtig rauer Charakter. Und seine Frau Rebekka, sie favorisierte Jakob, weil Jakob ein ganz anderer Typ war. Von Jakob heißt es, er hatte einen sanften Charakter, er war so ein sanfter Typ. Er war schön bei den Zelten immer geblieben, er war so nicht so der Typ, Pfeil und Bogen und ich gehe jagen und so weiter. Nee, ich bleib mal schön im Lager, ich gehe mit den Frauen Beeren pflücken, ich mache einen Näh- und einen Kochkurs, irgendwie so ein Typ, ja. Er war so ein bisschen ein sanfterer Typ, wahrscheinlich so ein emotionalerer. Vielleicht auch so ein Romantiker, so stelle ich ihn mir so ein bisschen vor. Er war so ein sanfter Typ. Isaak war alt geworden. Und Isaak merkte, dass er nicht mehr allzu lange zu leben hatte. Und vor seinem Tod wollte er unbedingt noch eine Sache erledigen. Er bekam einen Segen von seinem Vater Abraham auf sein Leben, der sich in seinem Leben auswirkte, für seine ganze Familie und so weiter. Und er wollte, bevor er stirbt, diesen Segen noch weitergeben. Also ruft er Esau, seinen älteren Sohn, den Sohn, den er lieber hat, sage ich mal, und sagt, lieber Esau, ich merke, ich bin alt, ich will noch eine Sache tun. Ich will meinen Segen, den ich bekommen habe, ich will ihn dir geben. Also Esau, ich habe einen Auftrag für dich. Nimm deinen Pfeil und Bogen, zieh los, jage, was du finden kannst irgendwie und bereite mir ein Essen zu, das ich gerne esse. Und dann, wenn du das getan hast, will ich dich segnen. Esau, jawohl, Chef, alles klar, Pfeil und Bogen zieht los, um eben zu jagen und ist erstmal weg. Dieses Gespräch hat Rebekka mitbekommen. In der Bibel heißt es, sie hat das belauscht. Sie wusste das, ist wahrscheinlich ein wichtiges Gespräch und sie hat im Zelt zugehört. Sie bekommt das mit und was tut sie? Sie geht zu Isaak und sagt, Isaak, ich habe einen Plan. Sie geht zu Jakob. Zu Jakob und sagt, mein Junge, ich habe einen Plan. Dein Vater will den Segen vergeben und er will ihn Esau geben, aber ich will nicht, dass ihn Esau bekommt. Ich will, dass du, mein Lieblingssohn, diesen Segen bekommst. Weißt du, was wir tun werden? Ich nehme hier irgendwie Ziegen oder so, ich bereite unserem Isaak ein Essen vor, so wie er es gern hat. Zieh die Kleider an von Esau und lass uns einfach die Felle nehmen, um dir um die Handgelenke und dann an den Hals tun, weil du bist ja der sanfte Typ und du bist der nicht so haarige Typ. Ja? Und dann schicke ich dich zu Isaak ins Zelt und du sollst den Segen bekommen. Das ist ihr Plan. Und sie macht das alles so. Sie bereitet alles vor. Das Essen bereitet sie vor. Esau ist weg, er ist jagen. Und sie stattet ihren Sohn Jakob aus. Und Jakob macht dieses ganze Spiel mit. Er nimmt dieses Essen, er macht sich diese Felle um die Hände, um den Hals. Er zieht die Kleider seines Bruders an und er geht in das Zelt seines Vaters und sagt, hier bin ich, Vater. Hier ist das Essen. Und Isaak sagt, ey, meine Güte, das ging aber schnell. Was bist du für ein hammermäßiger Jäger, ja, dass du so schnell ein Wild fangen konntest und das auch schon zubereitet hast. Und Isaak ist misstrauisch. Er konnte nicht mehr so gut sehen, weil er alt war. Und er sagt, die Stimme ist die Stimme von Jakob. Aber das Essen, was ich hier esse und das, was ich sonst wahrnehme, den Geruch von dir, du riechst nach Esau. Das Essen ist so, als ob es Esau mir machen würde. Und wenn ich dich betaste, dann bist du so haarig, wie Esau eben haarig ist. Und er fragt ihn, bist du Esau? Er sagt, ja, ich bin es. Er lügt seinen Vater an. Letztendlich gibt Isaak seinen Segen Jakob. Auf diese Weise, angestachelt von seiner Mutter, ergaunert er sich den Segen Isaaks. Er belügt seinen Bruder und Esau kommt wieder vom Feld. Und er kriegt das natürlich alles mit. Er bereitet sein Essen vor. Er geht zu seinem Vater ins Zelt und freut sich. Ja, ich habe meinem Vater eine Freude getan und ich bekomme jetzt den Segen. Und Isaak sagt, was geht denn hier ab? Warst du nicht gerade hier und habe ich dir nicht gerade den Segen gegeben? Und Isaak sagt, nein, ich bin erst jetzt fertig geworden. Und sie erkennen beide, dass Jakob den Segen gestohlen hatte. Und entsprechend sauer ist Esau. Und sauer ist vielleicht gar kein Ausdruck. Ja? Er ist sogar bereit, seinen Bruder zu töten. Okay? Er hatte sich vorgenommen, wenn unser Vater stirbt, damit er das nicht mehr mitbekommt, dann schnappe ich mir ihn. Ey. Dann schnappe ich mir Jakob und dann muss er dafür büßen. Nun, letztendlich, wie gesagt, segnet Isaak Jakob. Und auch Isaak bekommt mit, da bahnt sich richtig Ärger an. Esau will Jakob töten. Und sie entscheiden sich, Jakob wegzuschicken. Sagen, die beiden, die müssen wir trennen. Das ist jetzt super blöd gelaufen und er hat uns betrogen und so weiter. Aber wir müssen, um ihn zu schützen, unseren Sohn, müssen wir wegschicken. Er kriegt, keine Ahnung, einen Esel, ihm wird alles aufgeladen und er wird weggeschickt. Er soll gehen zu seinem Onkel Laban. Vermutlich war er noch nie bei seinem Onkel Laban gewesen. Der wohnte weit weg. Und er hatte auch kein Navi, das heißt, er musste grob in eine Richtung ziehen, um einfach dieser Situation zu entgehen. Und er kam an einen Brunnen. Auf seinem Weg kam er an einen Brunnen, an dem bereits Hirten warteten. Der Brunnen war im Orient nicht nur eine Viehtränke. Das war nicht so, ich habe Durst, ich gehe mal hin, ich trinke was, sondern da haben sich die Leute getroffen auch so ein bisschen. Die Hirten, die kamen dahin, brachten ihre Herden mit und dann gab es halt so den Wüstenklatsch und Tratsch. Ja, was gibt's Neues, was geht bei euch, ne, wie viele Schafe hast du? So die Gespräche. Das heißt, es war ein wichtiger Punkt, wo sich Leute getroffen haben, miteinander kommuniziert haben, Beziehungen gelebt haben. Er kommt dann an so einen Brunnen und dann lesen wir in 1. Mose 29, Vers 4. Jakob fragt die Hirten, die da an dem Brunnen stehen, woher seid ihr? Aus Haran, antworteten sie. Kennt ihr Laban, den Enkel Nahors, fragte er. Ja, wir kennen ihn, antworteten sie. Wie geht es ihm, fragte Jakob. Es geht ihm gut. Dort kommt gerade seine Tochter Rahel mit den Schafen und Ziegen. Jakob war losgezogen. Er hatte sein Zelt, sein Lager, seine Eltern, seine Familie verlassen und ist einfach losgegangen und sollte seinen Onkel finden. Nun kommt er an einen Brunnen, wo Hirten sind, die seinen Onkel kennen und er weiß genau, ich bin schon nah dran. Gott sei Dank, es ist nicht mehr weit. Hier kommt die Rahel, das soll seine Tochter sein. Und wir lesen weiter. Als Jakob seine Cousine Rahel und die Schafe seines Onkels Laban sah, ging er zum Brunnen hinüber, wälzte den Stein von der Öffnung und tränkte die Herde seines Onkels. Dann küsste er Rahel und begann laut zu weinen. Jakob erklärte ihr, dass er der Neffe ihres Vaters sei, der Sohn von Rebekka. Rahel lief sofort nach Hause und erzählte es ihrem Vater. Offenbar überwältigte es Jakob so sehr innerlich, überwältigte es ihn so tief im Anblick der Rahel, eine Tochter des Bruders seiner Mutter sehen zu dürfen, dass er laut zu weinen begann. Er war halt der Softie so, ne? Er war so der weiche Typ. Er sieht das und freut sich einfach so sehr, dass er schon fast da ist, fängt an zu weinen. Auf jeden Fall, Rahel läuft schnell nach Hause. Sie nimmt Jakob mit. Sie sagt zu ihrem Papa, hier, Papa Laban, hier ist Jakob. Ja, der gehört zu unserer Familie, der wurde losgeschickt. Hier ist er, alle freuen sich, alle umarmen sich, alle sind so, ach, schön, dass wir uns mal sehen, wir sind Familie. Die familiären Bande waren da sehr, sehr stark. Und nach etwa einem Monat kommt Laban zu Jakob. Er wurde da herzlich aufgenommen, er durfte bei ihm leben. Und nach einem Monat kommt Laban zu Jakob und fragt ihn Folgendes, 1. Mose 29, 15. Jakob, du sollst nicht ohne Bezahlung für mich arbeiten. Nur weil wir miteinander verwandt sind, sag mir, was willst du dafür haben, für deine Arbeit? Nun, Jakob war einen Monat da. Das heißt, Jakob hatte einen Monat Zeit, um sich umzusehen und ich sage mal, den Markt abzuchecken, okay? Was gibt es hier in der Gegend so, ne? Und er ist als Single-Mann ausgezogen dahin und er sah den Markt, sage ich mal, ja, und er sagt, du, ich habe keine Geschenke, ich habe keinen Brautpreis, das war damals so üblich. Ich kann dir gerade nichts anbieten, außer meine Arbeitskraft und ich möchte, dass du mir dafür deine Tochter Rahel gibst. Ich will deine Tochter Rahel heiraten. Jakob, der Flüchtling, der zu Hause weg musste und jetzt in einem anderen Teil der Familie leben musste, der bietet seine Arbeitskraft an. Und sie vereinbaren Folgendes. Sie vereinbaren, dass er 7 Jahre lang als Hirte für Laban tätig ist und dann seine Tochter Rahel heiraten darf. Und sie schütteln sich die Hände, der Vertrag gilt, Jakob und Laban, den die beiden geschlossen haben. Und Jakob ist verliebt über beide Ohren. An einer Stelle in der Bibel heißt es, er war so verknallt, dass die 7 Jahre verflogen. Ja? Der hat das gar nicht gemerkt. Ich meine, 7 Jahre ist eine lange Zeit, finde ich. Okay, um auf einen Menschen zu warten, den man gerne hat, den man schätzt und so. Aber 7 Jahre verflogen für ihn, weil er so verknallt war in diese Rahel. Folgendes müssen wir an dieser Stelle noch wissen. Laban hatte noch eine Tochter. Sie war älter als Rahel und sie hieß Lea. Die Bibel beschreibt diese Lea als eine Frau mit glanzlosen Augen. Andere Übersetzungen sagen mit matten Augen. Mit anderen Worten bedeutet das, sie war für Jakob nicht attraktiv. Sie war nicht sein Typ, sie war nicht anziehend, sie war nicht so schön für ihn. Und Rahel war genau das Gegenteil. Auf Rahel hat er von Anfang an sein Auge geworfen. Hey, das ist die Frau, meine Güte. Da will ich es probieren, für die will ich arbeiten. Und dann hat er diese Übereinkunft mit Laban, ihrem Vater, dass er sie eines Tages heiraten darf. Aber es gibt noch Lea, die ältere Tochter, die Jakob nicht so zusagt. Nun, die 7 Jahre vergingen und die Hochzeit der beiden stand an. Ihr erinnert euch, ne? Die haben Handshake gemacht. Einen Vertrag geschlossen. Ja, du darfst meine Tochter Rahel heiraten nach 7 Jahren. Und wisst ihr, im Orient wurden Hochzeiten tagelang ausgiebig gefeiert. Das war anders als bei uns heute. Bei uns heute hat man einen Tag, der so boah, total voll ist mit allem möglichen, ja, kirchliche Trauung, die standesamtliche vielleicht einen Tag vorher und dann die Feier bis spät in die Nacht hinein. Damals hat man eine ganze Woche gefeiert oder auch noch länger. Da lud man die ganze Nachbarschaft ein, alle Hirten, die man vom Brunnen kannte und so weiter. Alle waren eingeladen und man hat richtig gefeiert, eine ganze Woche lang. Das muss, ja, das muss schön gewesen sein. Und vielleicht auch heftig, wer weiß. Ja? Aber weißt du, die Hochzeit findet statt. Und die Hochzeitsnacht stand an. Die Ehe musste vollzogen werden, okay? Die Hochzeitsnacht stand an. Und natürlich, Jakob freute sich wie ein Schnitzel, ja? 7 Jahre lang musste er warten auf die Dame, die er so sehnsüchtig liebte, ja? Und auf die er wartete, die Rahel. Jetzt durfte er sie endlich heiraten. Die Hochzeitsnacht stand an. Und es war Brauch, dass der Bräutigam in einem Zelt warten musste. Das heißt, der Bräutigam ist im Zelt und die Braut, die wurde dann ja, mit dem Schleier und so weiter hineingeführt in das Zelt sozusagen, dass die ihre Hochzeitsnacht miteinander verbringen konnten. Und jetzt Folgendes, über diesen Vers, da schmunzel ich jedes Mal, wenn ich ihn lese. 1. Mose 29, 25. Also die Braut, sage ich mal, wurde zu Jakob ins Zelt geführt. Und die Hochzeitsnacht steht an. 1. Mose 29, 25. Am Morgen aber, siehe, da war es Lea. Immer wenn ich das lese, frage ich mich, mein lieber Jakob, wie dunkel muss es diese Nacht gewesen sein, dass du nicht bemerkt hast, dass es die falsche Frau war. Eine Braut wird ihm ins Zelt gebracht, ja? Und am Morgen wacht er auf, er dreht sich um und erschrickt total, das ist die falsche. Das ist nicht die Frau, für die ich den Vertrag geschlossen habe. Das ist nicht die Frau, die ich liebe, die ich so hübsch finde und attraktiv, für die ich 7 Jahre lang gearbeitet habe. Es ist die Falsche. Es ist die Schwester. Und ich habe mich immer gefragt, meine Güte, blieb der Schleier die ganze Nacht auf ihrem Gesicht? Habt ihr denn nicht ein Wort miteinander gewechselt oder mal eine Kerze angemacht? Lieber Jakob, hattest du vielleicht zu viel Wein getrunken? Was war los? Fragen über Fragen, die ich habe, bringt auch nichts mehr, diese zu beantworten, denn sie waren jetzt verheiratet. Jakob war nicht mit Rahel verheiratet, sondern mit Lea. Mit der anderen, aus seiner Perspektive, mit der Falschen. Hey, man kann sich vorstellen, wie zornig Jakob am nächsten Morgen war, als er herausfand, dass seine Braut Lea war und eben nicht Rahel. Laban hatte ihn überlistet. Laban hatte ihn betrogen. Aber Laban, er entschuldigt sich bei Jakob und er sagt ihm, das ist hier Sitte bei uns so. Das hättest du wissen müssen, lieber Jakob. Man macht das hier nicht so, dass man die jüngere Tochter vor der älteren verheiratet. Also im Grunde bist du selber schuld, ja? Lieber Jakob ist selber schuld, du hast das doch mitbekommen irgendwie. Mich trifft hier gar keine Schuld. Dann sagt Laban zu ihm, 1. Mose 29, 27, verbring die Hochzeitsnacht mit ihr, also mit Lea, dann kannst du auch Rahel haben. Aber du musst noch weitere 7 Jahre für mich arbeiten. Jakob erklärte sich einverstanden. Nach der Hochzeitswoche gab Laban ihm seine Tochter Rahel zur Frau. Ein ganz schön lustiger Fuchs, dieser Laban, oder? So hatte er 2 Fliegen, sage ich mal, mit einer Klappe geschlagen. Die Ältere, die nicht so hübsch war, ist unter die Haube gekommen und die Jüngere dann auch. Und zusätzlich sicherte er sich für 7 weitere Jahre eine Spitzenarbeitskraft. Meine Güte, was für eine Geschichte. Und ich meine, in der Situation, wo du dich eigentlich freust, 7 Jahre für diese Frau arbeitest und du wachst morgens auf und es ist die Falsche und die wird angeboten, ja, dann nimm doch die andere auch noch dazu. Was hätte denn der Jakob machen sollen irgendwie? Er entschied sich auch darauf einzugehen und sagte, ja, ich will auch weitere 7 Jahre arbeiten, um eben dann wirklich auch die Rahel zu haben. Vermutlich hatte Laban keine weiteren Töchter, sonst hätte Jakob das bestimmt ein bisschen präzisiert an manchen Stellen im Vertrag. Was für eine Geschichte. Viele Bibelausleger deuten dieses Ereignis, dass Jakob auf einmal 2 Frauen hatte und nicht eine, wie folgt. Sie sagen, Jakob hatte Betrug gesät, jetzt erntete er ihn. Er hatte Betrug gesät. Das war die Pflanze, die er gesät hat, das ist gewachsen. Und das war nun seine Ernte. Jakob erlebt nun, wie hässlich und verhängnisvoll jene Sünde sich auswirkte, die er selbst gegen seinen Vater und seinen Bruder begangen hatte. Er betrog seine eigene Familie und nun betrog seine Familie ihn. Seine nicht aufgearbeitete Vergangenheit holte ihn ein. Ich bin mir sicher, dass auch er diese Ereignisse so verstand. Das holte ihn ein, das von früher, wo er dieses Spiel mitgespielt hat, das seine Mutter ihm vorgeschlagen hatte. Hey, komm, wir stehlen den Segen von Esau. Jakob hatte nun 2 Frauen statt eine. Beide liebten ihn, er aber liebte nur die eine. Und hier beginnt das eigentliche Beziehungsdrama. Um sich die Liebe und Aufmerksamkeit ihres Mannes zu sichern, startet ein Wettkampf zwischen diesen beiden Schwestern, die denselben Ehemann haben. Sie werden zu Rivalinnen und wollen Jakob möglichst für sich haben. Es beginnt ein Marathon des Kindergebärens, um sich die Aufmerksamkeit ihres Mannes zu erlangen. Eine eigentlich sehr traurige Geschichte, wie es weitergeht. Aber ja, die Geschichte geht weiter und an dieser Stelle möchte ich aber für uns einfach mal Halt machen. Was können wir lernen aus dieser Geschichte? Was können wir für uns ableiten? Was ist für uns wichtig für unsere Beziehungen? Wie gießen wir unsere Beziehungen? Was können wir aus dieser Geschichte lernen? Ich glaube, wenn wir etwas lernen können von Jakob, Lea und Rahel, aus diesen Ereignissen, die ich uns gerade geschildert habe, dann ist das Folgendes. Schaffe klare Verhältnisse noch vor der Hochzeitsnacht. Schaffe klare Verhältnisse noch vor der Hochzeitsnacht. Das bezieht sich nicht nur auf die eheliche Beziehung, sondern auf alle anderen genauso. Was meine ich damit? Bereinige Unrecht, bereinige Lüge, bereinige Betrug und Geheimnisse und so weiter, bevor sie dich einholen. Unsere Sünden bleiben nicht ohne Konsequenzen. Und diese Konsequenzen, sie machen auch nicht Halt vor unseren Beziehungen. Sie durchdringen unser gesamtes Leben, einfach alles, was wir tun, alles, was zu uns gehört. Und wisst ihr, Vergebung und Konsequenzen sind zwei Paar Schuhe. Gottes Vergebung können wir uns sicher sein, wenn wir zu ihm kommen. Wir können sagen, Gott, hier habe ich Mist gebaut. Hier habe ich gesündigt, hier habe ich etwas Falsches getan und ich bitte dich darum, dass du mir vergibst. Weißt du, die Bibel sagt, Gott ist treu und gerecht und er wird uns unsere Schuld vergeben. Und er wird uns reinwaschen, weißer als der Schnee durch das kostbare Blut von Jesus. Wenn wir Buße tun und wenn wir umkehren, dann vergibt uns Gott, das tut er. Die Beziehung zu ihm, sie ist dann rein, sie ist dann klar, es ist dann wirklich weg. Aber die Konsequenzen bleiben dennoch. Die Konsequenzen bleiben dennoch in unserem Leben. Und aus diesen dürfen wir lernen. Ja, Gott hilft uns, damit umzugehen. Gott hilft uns auch in diesen Konsequenzen. Vergebung ist da, aber damit müssen wir noch leben. Und diese Konsequenzen können uns nun mal einholen. Auch wenn du jetzt noch nicht da bist, wo du sein möchtest und bei manchen Dingen noch im Prozess zur Freiheit und Klarheit bist, räume auf und schaffe klare Verhältnisse. Bleib nicht stehen. Es gibt einen Satz, der ist mir sehr stark im Gedächtnis hängen geblieben, als ich ihn gehört habe. Er lautet, wo Geheimnisse leben, da stirbt Intimität. Wo Geheimnisse leben, da stirbt Intimität. Und umgekehrt könnten wir sagen, wo es keine Geheimnisse gibt, keine Geheimnistuerei, keine Lügen und all das Ganze, da ist Intimität möglich. Da sind gute Beziehungen möglich, da sind starke Beziehungen möglich. Und ich glaube, was uns die Geschichte lehrt von Jakob, Rahel und Lea, ist genau das. Geheimnisse müssen weg, Betrug muss weg, Lüge muss weg. Wir müssen Licht ins Dunkel bringen. Und ja, natürlich, selbstverständlich kostet dieser Schritt Überwindung, oder? Wenn wir wissen, wir haben irgendwas angestellt, wir haben einen Fehler gemacht, wir haben jemandem geschadet, jemandem wehgetan, dann dahin zu gehen zu der Person und zu sagen, hey, ich erkenne meinen Fehler, bitte verzeih mir. Können wir darüber sprechen? Das sind nicht die tollen Gespräche, auf die man sich freut. Das sind die Gespräche, die Überwindung kosten. Das sind die Gespräche, wo einem das Herz schlägt und man sich wirklich fragt, oh, wie wird die Person jetzt reagieren, wenn ich ihr das sage? Das sind die schwierigen, die unangenehmen Gespräche, die aber so, so wichtig sind, damit Beziehungen stabil sein können, damit Beziehungen aufblühen können, damit Unrecht ausgeräumt wird, Lüge ausgeräumt wird, all das, was Intimität behindert, ausgeräumt wird. Vielleicht gibt es die ein oder andere Sache in deinem Leben, von der du weißt, dass sie deine Beziehungen erschwert und du weißt genau, dass du dich unbedingt darum kümmern solltest, sonst geht diese Pflanze irgendwann ein. Vielleicht geht es um die Beziehung zu deinem Ehepartner. Vielleicht geht es um die Beziehung zu deinen Eltern. Vielleicht geht es auch um die Beziehung zu deinen Kindern. Vielleicht geht es um die Beziehung zu einem Freund, einer Freundin oder auf der Arbeitsstelle ist was vorgefallen und du weißt, hey, da muss ich mit der Person drüber sprechen. Aber ich will nicht, weil das ist so ein unangenehmes, so ein schwieriges Gespräch und mir fehlt der Mut und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll und wie ich es anfangen soll. All diese Momente kennen wir, glaube ich, oder? Ich kenne sie. Dass man abends im Bett liegt und sich fragt, wie soll ich das angehen? Und welche Konsequenzen wird dieses Gespräch für mich haben? Und man hat Angst und ist mutlos. Ich will dir Folgendes sagen. In Psalm 34, 19 heißt es, der Herr, Gott, ist allen nahe, die verzweifelt sind. Bist du verzweifelt über so eine Situation, wo du weißt, du musst etwas in Ordnung bringen? Und er rettet die, die den Mut verloren haben. Fühlst du dich mutlos, den Schritt endlich zu gehen und eine Beziehung in Ordnung zu bringen? Diese Beziehung zu gießen, damit sie aufblühen kann. Hier heißt es, Gott kann dir den Mut geben. Er ist dir nahe und er will dich mutig machen, dass du deine Beziehungen in Ordnung bringen kannst. Dieser Vers sagt dir klar, an wen du dich wenden kannst. Du kannst zu Gott gehen und sagen, hier Gott, ich bringe dir diese Beziehung und ich bitte dich, hilf mir, sie in Ordnung zu bringen. Jakob 5, Vers 16, da heißt es, bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten hat große Macht und kann viel bewirken. Bekennt einander eure Schuld und betet füreinander. Zwei Dinge werden hier genannt. Einmal das Bekennen und dann das Füreinander beten. Ich meine, mit Gott können wir unsere Beziehung sehr, sehr schnell und sehr einfach sozusagen in Ordnung bringen, indem wir von Herzen zu Gott beten und sagen, bitte vergib mir. Und das Ganze kann sehr anonym geschehen. Ich kann meine Beziehung mit Gott in Ordnung bringen, davon bekommst du gar nichts mit. Aber wenn ich ein Problem mit dir habe, dann reicht das nicht, mit Gott in Ordnung zu bringen. Sondern Gott sagt, ja, weißt du, diese Ebene, diese Dimension zwischen Gott und dir, sie ist in Ordnung, aber du musst auch auf der horizontalen Ebene die Dinge in Ordnung bringen. Du musst zu einem Menschen hingehen und ihm das bekennen und ihm sagen, hey, das und das ist vorgefallen, ich möchte ehrlich sein. Ich will dir das sagen und es fällt mir schwer. Und ich möchte dich bitten, vergib mir. Und dann sagt Gott, eine zweite Sache ist wichtig, damit Heilung geschieht. Nicht nur, dass Vergebung geschieht, sondern Heilung, dass Herzen heil werden, dass Intimität möglich ist, Ehrlichkeit, eine gute Kommunikation, eine tolle Beziehung, betet füreinander. Bringt es mit Gott in Ordnung und bringt das mit den Menschen in Ordnung. Es betrifft beide, das ist sozusagen ein Kreuz, okay? Das betrifft beide Ebenen, beide Dimensionen, die vertikale und die horizontale. Und wenn das geschieht, wenn wir bereit sind, mutige Schritte zu tun und uns um unsere Beziehung zu kümmern, dann können wir heil werden. Heilung kommt, wenn du Licht ins Dunkel vor Menschen und vor Gott bringst. Und weißt du was, eine Sache darfst du dir sicher sein, Gott will dir darin helfen. Gott will dir Mut geben. Gott will dir die richtigen Worte geben und Gott will dir auch Gunst geben bei der Person, wo du ehrlich wirst und Sachen in Ordnung bringen möchtest. Willst du heute eine Entscheidung treffen, das zu tun? Dann würde ich es lieben, wenn ich für dich beten darf. Ich möchte uns allen einfach eine Minute Zeit geben, wo wir einfach mal die Augen schließen und kurz still werden. Und während du diese Predigt nun hörst, sind dir vielleicht Beziehungen in den Sinn gekommen, wo du weißt, diese Pflanze, sie droht zu vertrocknen. Und diese Pflanze möchte ich ganz neu gießen. Und es ist nicht einfach. Und mir fehlt der Mut. Und ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Und du hast vielleicht sogar Angst vor diesem Gespräch, vor diesem Kontakt. Und ich will dich heute Morgen fragen, willst du das mit Gottes Hilfe angehen? Willst du mit Gottes Hilfe Licht ins Dunkel bringen und Beziehungen in Ordnung bringen, einen ersten Schritt in diese Richtung zu gehen? Dann bitte ich dich, in deinem Herzen eine Entscheidung zu treffen und sage du Gott in deinem Herzen, ja Gott, ich bitte dich um deine Hilfe und sag ihm, worum es geht. Ich brauche diese Entscheidung nicht wissen, aber Gott muss sie wissen. Und ich möchte dich darin segnen. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns geschaffen hast. Ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir dafür, dass wir Menschen auf Beziehung hin angelegt sind. Wir brauchen Beziehungen, wir lieben Beziehungen. Du bist selbst ein Gott der Beziehungen. Und Herr, ich bete für jeden in diesem Raum, der eine Entscheidung getroffen hat, an seinen Beziehungen zu arbeiten, diese Pflanzen zum Aufblühen zu bringen, gießen zu wollen, dass du uns Mut gibst, dass du uns Vertrauen gibst auf dich, dass du uns die richtigen Worte gibst in diesen Momenten, dass wir uns überwinden können und dass unsere Beziehungen heil werden. Herr, wir wollen dich bitten um deine Kraft und um deinen Segen und wollen dir vertrauen, dass Beziehungen ganz neu aufblühen können, wenn deine heilende Kraft dort hineinkommt. Wir lieben dich von ganzem Herzen. Amen.